Ja, wir haben die Sorge, dass an dieser ganz tiefen Basis, die existenziell ist für einen demokratischen Rechtsstaat, genagt wird, weil wir es im umliegenden Ausland sehen. Alle Achtung den US-amerikanischen Richterinnen und Richter, weil die sind ein Bollwerk gegen Übergriffe und halten sich aber dabei sehr gut. Die Lösung ist sicher nicht KI, also es wird ganz sicher weiterhin dieser wertenden Beurteilung durch Menschen brauchen.
Der Sozialkompass, ein Podcast der Katholischen Sozialakademie Österreichs über gesellschaftliche Herausforderungen und Lösungswege.
Wenn bei Ihnen eingebrochen wird, dann ermittelt erstmal die Polizei und später kommt es eventuell zu einem Gerichtsprozess. Wenn Sie sich ungerecht behandelt fühlen, etwa im Job, wenn Sie gekündigt werden, dann steht Ihnen der Gang zum Arbeitsgericht frei, welches dann entscheiden muss, ob Ihnen Recht geschehen ist. Und wenn Sie asylwerbend sind, so kann es sein, dass, je nach Ihrem Herkunftsland, Sie für das Recht auf Asyl regelrecht streiten müssen. Diese Schlaglichter sollen zeigen, der soziale Friede in unserem Land ist nicht nur von einem Gefühl der sozialen Gerechtigkeit abhängig, sondern auch davon, dass es ein funktionierendes und ausdifferenziertes Rechtssystem gibt. Ein System, in dem Menschen, Richterinnen und Richter, darüber befinden, ob ihnen Recht geschieht. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Der Sozialkompass, dem Podcast der Katholischen Sozialakademie Österreichs. Mein Name ist Henning Kling und ich stehe bzw. sitze hier mit KSÖ-Direktor Markus Schlagnitweit an der Schwelle zur nächsten Staffel im Rahmen unserer Serie zum sozialen Frieden.
Genau. In den vergangenen 12 Folgen haben wir ja das Thema sozialer Friede und Verständigung behandelt. In den nächsten 12 Folgen soll es um das Thema sozialer Friede und Gerechtigkeit bzw. Gerechtigkeiten gehen. Denn was Gerechtigkeit ist, ist gar nicht so einfach zu definieren und es gibt sehr unterschiedliche Vorstellungen darüber, was gerecht ist. Gerechtigkeit und sozialer Ausgleich sind unseres Erachtens jedenfalls wichtige Momente bei der Sicherung des sozialen Friedens. Bei den Prinzipien der katholischen Soziallehre wird die Gerechtigkeit zwar interessanterweise nicht direkt genannt, aber unter dem Prinzip des Gemeinwohls mitverhandelt. Wir wollen jedoch, Henning, du hast es in der Anmoderation ja schon aufgezeigt, wir wollen etwas genauer hinsehen, wie sich denn Gerechtigkeit fassen und schaffen lässt. Also wie funktioniert das Rechtssystem? Gibt es so etwas wie der Rechtsprechung vorausliegende ethische Prinzipien und moralische Überzeugungen, die wesentlich sind für die Rechtsprechung?
Ja, dazu haben wir tatsächlich eine Expertin gewinnen können, um endlich nach dieser langen Vorrede zu unserem Gast zu kommen. Herzlich willkommen, Barbara Helige.
Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich da bin.
Frau Helige ist Juristin und Richterin. Sie hat an der Uni Wien Jus studiert, hat dann eine Richterinnenlaufbahn eingeschlagen. Sie war unter anderem Vorsitzende der Bundessektion Richter und Staatsanwälte in der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst und bis 2007 Präsidentin der Vereinigung der österreichischen Richterinnen und Richter. Seit 2009 ist sie zudem Präsidentin der österreichischen Liga für Menschenrechte. Dass ihr die Grund- und Menschenrechte wichtig sind und auch und gerade in ihrer richterlichen Arbeit, stellte sie unter anderem durch ihre Mitarbeit an der Welser Erklärung unter Beweis, in der ethische Grundsätze des richterlichen Amtsverständnisses zusammengefasst werden.
Frau Helige, schön, dass Sie da sind. Ich möchte mit einer Frage beginnen. Ich bin zwar selbst kein Jurist, aber ich war lange genug im universitären Umfeld tätig, um zu wissen, dass alle Studierenden der Rechtswissenschaften schon ihren Einführungsvorlesungen darauf hingewiesen werden, dass Recht und Gerechtigkeit nicht dasselbe sind. Und sogar in der Bibel tauchen diese Begriffe häufig in Paarform auf, Recht und Gerechtigkeit. Und das deutet darauf hin, dass sie eben nicht identisch bzw. synonym zu gebrauchen sind. Wie würden Sie auch aus Ihrer langjährigen Berufspraxis diese beiden Begriffe definieren bzw. auseinanderhalten bzw. wo berühren diese Begriffe einander?
Wenn ich vielleicht bei der Gerechtigkeit anfangen darf, Um, da kommen wir dann auch dorthin, wo sich das mit dem Recht vielleicht ein bisschen deckt, aber sehr oft auch nicht. Dann ist ja nicht einmal klar, was Gerechtigkeit ist. Es gibt ja verschiedene Richtungen, wie man das definieren kann. Ich gehe da jetzt gar nicht näher drauf ein, aber die Frage der verhältnismäßigen Gerechtigkeit oder dass alle immer gleich zu behandeln sind oder ob sie immer nach ihrer Ungleichheit zu behandeln sind, ist schon Grund für Diskussionen. Die Frage auch der sogenannten prozeduralen Gerechtigkeit, das heißt, gehe ich nur den richtigen Weg, um die richtige Lösung zu finden? All das sind Themen, die ja an sich schon jede Menge Philosophen beschäftigt haben. Und daran erkennt man ja vielleicht schon, wie schwierig es ist, dann zu sagen, ja, das Recht entspricht der Gerechtigkeit, weil das ist sehr, sehr kompliziert in Einklang zu bringen. Trotzdem würde ich nicht meinen, dass das Begriffe sind, die so weit voneinander entfernt sind, und zwar überall dort nicht so weit voneinander entfernt sind, wo das Recht auf einer Basis beruht, die, sagen wir, den Grundrechten, den Menschenrechten entspricht, weil dort doch man davon ausgehen kann, dass es einen gewissen fixen Grundkonsens gibt, dessen, was richtig ist. Also wenn ich jetzt als Basis für gerechte Gesetze oder für Gesetze, die den Bedürfnissen der Menschen entsprechen, ausgehe, dann würde ich meinen, das ist wohl so etwas wie die Grundrechte, die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, also der Umstand, dass alle Menschen gleich an Würde und an Rechten sein müssen. Das ist eine Basis, die in meinen Augen doch sehr tauglich ist, um wichtige Fragen richtig zu beantworten. Wenn wir also ein Rechtssystem haben, das diese Grundrechte sehr ernst nimmt, dann mit allen Einschränkungen, auf die wir noch zu sprechen kommen können, dann habe ich aber doch ein recht gutes Gefühl, was jetzt die Gesetze und die Grundgesetze, die halt die Basis unseres Staates bilden, betrifft.
Wie würden Sie die Rolle von Recht und Gerechtigkeit, die Wichtigkeit, die Relevanz dieser Begriffe für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, für den sozialen Frieden sehen?
Ganz entscheidend für den sozialen Frieden ist meines Erachtens die Akzeptanz des Rechts. Das geht nicht Hand in Hand mit dem subjektiven Gefühl desjenigen, der gerade vor Gericht steht, sondern die Akzeptanz, dass gewisse Regeln für prinzipiell richtig empfunden werden und diese Akzeptanz dazu führt, dass man diese Regeln eben auch zur Kenntnis nimmt und jetzt einmal primär bereit ist, einerseits sich danach zu richten, andererseits auch andere Menschen zu akzeptieren, die sich danach richten. Also das halte ich für ganz wichtig, dass die Akzeptanz, weil eins muss man sagen, die Akzeptanz kann natürlich nicht nur über die Urteile, auch über die Urteile, nicht nur über die Urteile erzielt werden, sondern schon auch damit, dass das Recht bei seiner Gesetzwerdung oder dann, wenn es angewendet wird, prinzipiell die Gesellschaft in etwa abbildet. Also die Gesellschaft muss sich unter diesen Rechtsnormen halbwegs wohlfühlen. Und da kommen wir schon zu einem großen Problem. Das war früher einfacher, weil es ganz einfach, sei es aus dem kirchlichen Bereich kommenden Regeln gab oder auch aus familiären Kontexten, beziehungsweise die Welt bei weitem nicht so heterogen in ihren Meinungen war, wie es heute ist. Also es gab straffe und fixe Regeln, an denen zu zweifeln die Leute eigentlich ja sehr häufig gar nicht gedacht haben, sondern es war halt ganz einfach so. Und da war es natürlich zu dieser Zeit weniger schwierig, die Gesellschaft auf einer einheitlichen Basis zu haben, wie es heute ist.
Das ist fast ein wenig überraschend. Man könnte auch sagen, in früheren Zeiten gab es keine so hochentwickelte, menschenrechtsbasierte Demokratie, sondern da wurde das Gesetz, das Recht zum Teil von den Herrschern einfach gesetzt. Ja. Und heute könnte man ja argumentieren, Gesetze werden in der Regel durch demokratische Prozesse, Mehrheitsentscheidungen und so weiter erlassen. Aber in dem Fall würde man sagen, es wäre die Akzeptanz weniger auf Basis eines moralischen Grundkonsenses gegeben, sondern eher eine Akzeptanz des Prinzips Demokratie. Dass man sagt, okay, ich lebe in einer menschenrechtsbasierten, rechtsstaatlichen Demokratie, ich unterwerfe mich sozusagen der Mehrheitsmeinung, die dann auch Gesetze beschließt und auf diese Weise sozusagen das Rechtssystem begründet.
Das wird schon so sein. Ich erinnere nur daran, dass natürlich man ja nicht die Lebenssachverhalte so exakt regeln kann, sondern das demokratisch zustande gekommene Gesetze einerseits, und das ist vielleicht eine Schwäche des Gesetzgebungsprozesses heute, es nicht schaffen, hier eine überzeugende quasi Spange über alle herrschenden Meinungen zu legen, sondern dass man sich manchmal davor drückt, den einen oder anderen, und das sind manchmal recht große Gruppen, nämlich vielleicht sogar 40%, zu verärgern, und man daher manchmal Gesetze schafft, die relativ viel offen lassen bei der Auslegung. Da kommt dann im Übrigen die Justiz natürlich sehr stark ins Spiel. Und daher Gesetze manchmal akzeptiert sind, weil sie eben noch niemanden so wirklich verärgern, nennen wir es so. In der Gesetzwerdung sucht man dann einen Weg, wo es halt, ja, wo die Menschen sich alle drinnen finden können, aber wenn es konkret wird, schaut das dann vielleicht ein bisschen anders aus.
Und dann kommt auch dazu, dass möglicherweise viele Menschen Demokratie einfach nur mit Mehrheitsentscheidungen gleichsetzen. Aber ich habe vorhin bewusst von menschenrechtsbasierter Demokratie gesprochen. Das heißt, hier gibt es auch eine Einschränkung des Mehrheitswillens, dass man sagt, es gibt gewisse Dinge, über die kann eine Mehrheit nicht einfach drüber fahren. Es gibt Minderheitenrechte und die sind zu beachten, auch wenn die Minderheit sehr klein ist, möglicherweise.
Das ist ein ganz entscheidender Punkt in den Menschenrechten. Das Diskriminierungsverbot ist eines der ganz, ganz entscheidenden und wichtigen Grundprinzipien der Menschenrechte. Und Diskriminierung droht natürlich sehr leicht im Regelfall Minderheiten. Da muss es einen Schutz geben. Deswegen auch doch starke Vorbehalte gegen die Sicht, alles muss das Volk entscheiden, es darf nicht alles entscheiden, weil ganz einfach dann gewisse Gruppen nie eine Chance hätten, Rechte zu bekommen. Sei das jetzt ethnische Minderheiten oder seien das ja Queer-Menschen oder was es da an doch diskriminierungsgefährdeten Minderheiten gibt. Und dafür brauchen wir auf jeden Fall dieses Diskriminierungsverbot und eben dieses auch im Verfassungsrang, also im höchstmöglichen gesetzlichen Rang, dass man es nicht einfach ändern kann, nicht? Das muss man ja auch immer berücksichtigen. Ein einfaches Gesetz kann nach 5 Jahren durch die nächste Regierung wieder geändert werden. Und das hat ja auch eine gewisse Gefährdung. Deswegen ist es so wichtig, dass in Österreich die Europäische Menschenrechtskonvention im Verfassungsrang ist und eigentlich damit im Wesentlichen unantastbar. Und das halten wir für ganz wichtig und sehr heikel ist, wenn das an dieser Unantastbarkeit gerührt wird, weil damit ganz einfach die Geister, die man holt, man vielleicht später nicht mehr los wird. Das wäre sehr gefährlich.
Sie haben jetzt mehrere starke Begriffe geprägt, also die Unantastbarkeit war das letzte oder benutzt jetzt gerade, dann gab es vorhin, haben Sie gesagt, es braucht einen breiten Konsens, der sozusagen auch die Rechtmäßigkeit der Menschenrechte, der Menschenwürde trägt, einen gesellschaftlichen Konsens. Und dann sprachen Sie von der Akzeptanz des Rechts, dass ich auch Urteile, die gegen mich gesprochen werden, akzeptieren muss als rechtmäßige Urteile. Daraus höre ich ein bisschen die Sorge, dass an diesen verschiedenen Säulen genagt wird, oder?
Ja, wir haben die Sorge, dass an dieser ganz tiefen Basis, die wirklich existenziell ist für einen demokratischen Rechtsstaat, es geht ja immer um den demokratischen Rechtsstaat und nicht um die reine Demokratie, dass daran genagt wird, weil wir es im umliegenden Ausland sehen. Also in Ungarn ist die Pressefreiheit auch ein ganz wesentlicher Faktor der pluralen Demokratie schon quasi ausgeschaltet. Also wir sehen es in vielen Ländern, das jetzt in der USA, was sich da tut, schreckt uns auch. Was uns natürlich auch jetzt als Richterinnen und Richter schreckt, ist, wenn zum Beispiel der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, ein ganz, ganz wichtiges Gericht, in Frage gestellt wird, beziehungsweise man sagt, wenn der Gerichtshof jetzt so urteilt, weil das Gesetz, also in diesem Fall die Menschenrechtskonvention so ist, na, dann muss man halt die ändern. Das wäre wirklich ein ganz schlimmer Sündenfall, weil diese Europäische Menschenrechtskonvention wirklich enorm wichtig ist, also die Basis unseres Rechtssystems und unseres Staates sehr stark mitbestimmt und weil sie uns auch unendlich viel Positives schon gebracht hat. Das sagt niemand, aber es ist die Menschenrechtskonvention, Kinderrechte, Frauenrechte, alle diese Minderheitenrechte, Verbot der Diskriminierung, das hat ja in unseren Staaten unglaublich viel Glück, Prosperität und dergleichen gebracht. Also das ist wirklich ganz, ganz wichtig und da sind wir besorgt, weil daran wird ernsthaft genagt und da müssen wir, und da sehen wir uns auch bei Gericht und auch sonst verpflichtet, dagegen aufzutreten. Und vielleicht eins noch in dem Zusammenhang, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte wird teilweise dargestellt als irgendwas links-linke Phantasten. Das sind hoch angesehene Richter aus allen Ländern, die weiß Gott nicht jetzt irgendwie politisch hier instrumentalisiert sind, sondern die schlicht und einfach die Menschenrechtskonvention anwenden und damit den Rahmen setzen.
Diese Nagel, die Sie jetzt beschrieben haben, sind ja auf politischer Ebene, also dass sozusagen die politischen Angriffe, Sie haben USA skizziert, Sie haben Orban genannt. Gibt es denn auch Gefährdungen, die viel subkutaner laufen, also zum Beispiel in dem Maße, dass Rechtsbildung in der Bevölkerung nachlässt? Wie wir haben eben schon gesagt, Demokratiebildung ist ja eigentlich wichtig, damit Demokratie nicht nur ein Abstimmungs-Hackerl-Verfahren ist, sondern das muss ja gelebt werden, Demokratie. Das gilt wahrscheinlich fürs Recht genauso, damit Akzeptanz da ist, damit ich bereit bin und zu sagen, ich finde das eine richtige Ordnung und ich stehe dazu, auch wenn ich verurteilt werde, dann hat das System trotzdem funktioniert und seine Berechtigung. Also gibt es auch ein Sorgen im Blick auf diese Schicht, die so kaum zu fassen ist, also dass Bildung fehlt oder sowas?
Ja, diese Besorgnis gibt es insbesondere im Hinblick auf Social Media und die Art der Kommunikation, wie sie sich verändert, weil wir als Richterinnen und Richter, als Gerichte eben auch darauf angewiesen sind, mitzuhelfen, diese Akzeptanz zu fördern. Jetzt ist es aber so, dass man meistens nicht in einem Satz ganz einfach das jetzt Urteil hinknallen kann und dann sind alle zufrieden, sondern wir müssen schon sehr differenziert erklären, warum dieses Urteil so ausgefallen ist, wie es ausgefallen ist. Und dafür ist größtenteils nicht der Raum vorhanden, nämlich der zeitliche Rahmen. Ein Klick oder die Aufmerksamkeitsspanne von wenigen Sekunden manchmal nur verträgt sich nicht gut mit der doch sehr diffizilen Erklärung eines Urteils. Und da ist jetzt, glaube ich, die Gerichtsbarkeit gefordert, ohne Qualitätsverlust, also unsere Urteile in einer Form zu präsentieren, dass sie mithelfen können, diese Akzeptanz zu halten. Weil inhaltlich, wenn man sie erklärt, dann funktioniert das ja auch sehr häufig. Und wenn jemand das ganze Urteil liest, dann erkennt er auch, warum das so passiert ist. Aber das Ganze auf eine Kurzform zu bringen, die man heute noch transportieren kann, das ist eine echte Herausforderung. Und da sehen wir also jetzt das Problem schon sehr stark, das sich ja durch viele Gebiete zieht. Wie halte ich die Leute noch an? Wie bringe ich sie dazu, noch echte Informationen zur Kenntnis zu nehmen?
Das ist ja auch das Perfide, dass diese populistischen Akteure, die quasi die Kettensäge an die Europäische Menschenrechtskonvention anlegen oder an den Gerichtshof, ja meistens nur sehr in cumulo diese Einrichtungen kritisieren, aber kaum je dazu sagen, ja, was denn jetzt geändert werden müsste.
Ja, bei der Justiz kommt ja noch dazu, dass also gerade die autoritären Tendenzen, wir kennen sie auch in Österreich, nur sind sie noch nicht zum Tragen in dieser Form gekommen, ja mit der Unabhängigkeit der Gerichte gar nichts anfangen können, weil es ist eben unabhängig. Und daher wird ja in allen Ländern, wo man also die Demokratie und den Rechtsstaat unterschwellig oder weniger unterschwellig in Frage stellt, die Unabhängigkeit in Zweifel gezogen, beziehungsweise die Unabhängigkeit so gedeutet, dass man Einfluss darauf hat, wer unabhängiger Richter werden kann. Also ganz, ganz einfach über das Besetzungssystem versucht man Einfluss zu bekommen, um dann sagen zu können, aber die sind eh unabhängig. Also ein gefährliches Einfallstor in die Justiz ist immer einerseits die Ernennung von Richterinnen und Richtern oder, wie es jetzt in Österreich eine wichtige Frage ist, im Strafverfahren die Unabhängigkeit von Staatsanwaltschaften, nämlich jetzt nicht eine Unabhängigkeit von der politischen Spitze, weil die kann schlicht und einfach im Strafverfahren, wenn sie nicht so zurückhaltend ist, wie das die Justizministerinnen und Justizminister der letzten Jahrzehnte in Österreich waren, kann sie da ganz massiv Einfluss nehmen. Nicht? Wir sehen es jetzt auch in den USA, wobei ich sagen muss, alle Achtung den US-amerikanischen Richterinnen und Richtern, weil die sind ein Bollwerk gegen Übergriffe und halten sich aber dabei sehr gut, nämlich die ersten Instanzen, wie das oben ist, wissen wir nicht. Aber an sich ist ein gefährdetes Einfallstor immer der Einfluss darauf, wer Richterin und wer Richter wird. Und da kommen wir jetzt wieder auf unsere Überlegungen in dem Zusammenhang, nämlich in der Richterinnenvereinigung, wo wir eben gesagt haben, wir sehen es als unsere Pflicht an, keinerlei Intervention zu unseren Gunsten in Anspruch zu nehmen, sei es bei der Ernennung, sei es bei der, wenn man sich irgendwie weiter bewerben will, sondern wir wollen, dass rein die Leistung zählt. Wir wollen nicht, dass irgendjemand durch Intervention hier bevorzugt wird. Das ist ein ethisches, wichtiges Grundprinzip, um ganz einfach hier Einfallstore zu verschließen, wo Leute versuchen, Einfluss zu gewinnen.
Wir haben jetzt schon mehrfach diese Welser-Erklärung angesprochen. Ich glaube, das ist in der Öffentlichkeit relativ wenig bekannt. Könnten Sie einfach unseren Hörerinnen und Hörern kurz, sehr knapp schildern, was sind die wesentlichen Inhalte und auch was ist, gab es einen Anlassfall, der dazu geführt hat, zum Beispiel, dass man gesagt, wir arbeiten jetzt so eine Art Berufsethos der Richterschaft aus?
Also die Welser Erklärung ist die Ausarbeitung eines Berufsethos. Es gab in dem Sinn keinen Anlassfall. Es gab nur schon aus dem Jahr 1982 einen Beschluss der Richterschaft, die gesagt hat, wir wollen keiner politischen Partei angehören. Wir halten es für wichtig, dass man seine Unabhängigkeit auch dadurch dokumentiert, dass wir politische Betätigung meiden. Es hat sich aber die Gesellschaft dann weiterentwickelt und es ging nicht mehr darum, nur, dass man jetzt vielleicht ÖVP oder SPÖ-Mitglied ist, was in diesen Zeiten damals gab es noch nicht viele andere Parteien, sondern es hat sich, die Gesellschaft wurde pluralistisch, heterogen und es ging also sehr stark um die Frage, wie verhalten wir uns jetzt, wo es Bürgerinitiativen gibt, wo die Richterschaft sich viel mehr der öffentlichen Kritik stellen muss, als das früher der Fall war. Es wird auch die Gerichtsbarkeit zu Recht kritisiert oder kritisch beäugt, sagen wir so, und halt auch in Frage gestellt, die Legitimität und all das. Und wir bekennen uns aber zu dieser ethischen Grundhaltung, die ist uns wichtig und das war ein Prozess, also das Entscheidende war der Prozess. Wir haben 2-3 Jahre im Kollegenkreis wirklich sehr intensiv diskutiert und haben uns dann eben auf diese Erklärung geeinigt und die ist mittlerweile unser selbstverständlicher Standard, den wir anbieten. Es geht darin darum, wie gestalten wir unsere Arbeit? Wie begegnen wir der Bevölkerung? Wie verhalten wir uns in der Öffentlichkeit? Wie versuchen wir, den Anspruch auf eine möglichst der Sache gerecht werdende Gerichtsbarkeit, wie können wir dem am besten entsprechen?
Wo sehen Sie in der aktuellen politischen Entwicklung, im Zustand unserer Gesellschaft, in der Art, wie in unserer Gesellschaft kommuniziert wird, soziale Medien und so weiter, eigentlich die größten Gefährdungen für sozialen Frieden und was kann das Justizwesen hier sozusagen beitragen, diesen sozialen Frieden doch zu erhalten und zu schützen?
Ich glaube, das Justizwesen, beziehungsweise in diesem Fall die Gerichtsbarkeit, also die Gerichte, haben insofern eine sehr wichtige Funktion, als sie schon vermitteln, was Recht und was Unrecht ist, anhand von einzelnen Urteilen, aber woraus sich doch eine Richtschnur für das Handeln der Menschen ganz insgesamt ergeben soll. Aber das zu transportieren, das wirklich an die Menschen heranzubringen, ist die wirklich große Herausforderung. Da haben wir noch einen ganz schönen Weg vor uns. Die Lösung ist sicher nicht KI, also es wird ganz sicher weiterhin dieser wertenden Beurteilung durch Menschen brauchen. Die Frage, wie sich die Gesellschaft weiterentwickelt, wird auch in einem gewissen Maß von den Gerichten mitbestimmt, weil man auch nicht vergessen darf, dass es auch aufgrund der technischen Entwicklung ununterbrochen neue Lebenssachverhalte gibt, die erstens meistens gesetzlich noch nicht geregelt sind und die zweitens aber doch von einem Gericht beurteilt werden müssen. Also wenn ich ein Beispiel nennen darf, wie es angefangen hat, dass man im Ausland bestellen kann, ein Kleid und dann wird es geliefert oder es wird nicht geliefert. Waren das Fälle, weil der Händler sitzt in China und der Transporteur und wer haftet, waren das Fälle, die haben wir nicht gekannt. Und da gab es Richter, die mussten das anfänglich einmal entscheiden. Bei diesen Entscheidungen, da kommt den Gerichten ganz, ganz wesentliche Bedeutung vor, weil sie einen Weg quasi vorzeichnen, in welche Richtung sich das bewegen kann. Und manchmal damit auch schon vorwegnehmen, wie sich dann die Gesetze entwickeln. Entweder weil das Urteil so ausgeht, dass man sagt, also so kann das wirklich nicht sein. Oder wenn man sagt, das ist eine ganz praktikable Lösung. Aber wir stehen, das passiert uns im Augenblick ständig, vor Problemen, für die es noch kein Gesetz gibt. Und da liegt es wirklich auch an der Gerichtsbarkeit, die Gesellschaft ein bisschen mitzuentwickeln. Und wir müssen unheimlich am Puls der Zeit sein. Wir müssen da uns ununterbrochen fortbilden und diesen Ethos und diese ethische Dimension dessen, was man da jetzt an Weg vorzeichnet, muss einem auch bewusst sein, was das alles bedeutet.
Wir haben am Ende unseres Podcasts immer ein kleines Spielchen, dass wir den Gast bitten, vielleicht 2, 3 Ideen oder Anregungen den Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg zu geben, um sich für den sozialen Frieden bei dem jeweiligen Schwerpunkt, den wir haben, einzusetzen. Was wäre das denn, Ihre Empfehlungen im Blick auf den Bereich Recht und Gerechtigkeit? Gibt es da Hinweise, die Sie geben könnten, wie man sich selber in dieses Thema hineinfühlt, wie man sich fortbildet, was für Haltungen man ausprägen soll, um sich einzusetzen für den sozialen Frieden?
Also ich glaube, dass ich den Hörerinnen und Hörern doch empfehlen kann, genau zuzuhören, was Sache ist im Zusammenhang mit Recht und Gerechtigkeit und nicht auf kurze Passagen oder kurze, sehr oft tendenziös vorgebrachte Meldungen, die ungeschaut zu glauben, sondern vielleicht doch ein gewisses Vertrauen zu haben, dass sich diejenigen, die hier Entscheidungen treffen, etwas überlegt haben. Und vielleicht, man kann sehr viel nachlesen, wenn es einen wirklich interessiert, warum etwas so ausgegangen ist. Also wenn Entscheidungen in der Zeitung kommentiert und publiziert werden, dann gibt es sehr oft, kann man auch im Internet suchen, nähere Erklärungen, was das rechtlich bedeutet hat und warum etwas so ausgegangen ist, wie es ist. Und dann wird man sich leichter tun, das Vertrauen zu gewinnen.
Und zur Not auch mal die Europäische Menschenrechtskonvention zur Hand zu nehmen wieder.
Die kann ich sehr empfehlen. Sie ist einfach zu lesen und es ist sehr schön, weil man dann auch sieht, wie sehr wir selbst davon profitieren.
Sagt Barbara Helige, herzlichen Dank für das Gespräch. Wenn auch Ihnen diese Folge gefallen hat, dann bleiben Sie uns treu, auch durch diese neue Staffel hindurch zum Thema Gerechtigkeit TEN. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören, sagen Henning Klingen und
Markus Schlagnetfeld.
Der Sozialkompass, ein Podcast der Katholischen Sozialakademie Österreichs über gesellschaftliche Herausforderungen und Lösungswege.